die allererste wichtigste Frage ist, ob man überhaupt weiß, wie KI funktioniert. Ja, weiß ich, dass KI-Antworten falsch sein können. So, und wenn ich damit schon mal nicht leben kann, dann muss ich mich fragen, wenn ich einen Chatbot in der Außenkommunikation habe, könnte ich damit leben, dass der KI vielleicht was Falsches sagt? Und dann stellst du mal die guten Fragen und dann die Fragen, die du eigentlich nicht hören willst. Und dann guckst du mal, ob du da gute Antworten hinkriegst. Es ist dann gar kein Tool-Thema, sondern es ist ein Datenbasis-Thema. Es ist ein Thema des Verständnisses, wie KI funktioniert. Und dann sind wir wieder beim Punkt, ist der Preis, dass das die Software, die man dann einsetzt, kostet natürlich was. Aber das Know-how, was man reinsteckt, kostet eigentlich viel mehr.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des KI und Tech Podcasts. Mein Name ist Holger Winkler und ich freue mich, dass du wieder da bist. Ein Chatbot auf der eigenen Webseite ist für viele Unternehmen der wohl naheliegendste Einstieg in KI-Automatisierung. Klar, dass man bei der Auswahl des Anbieters zuerst auf die Kosten guckt, weil das haben wir ja so immer gemacht. Aber Achtung, mein heutiger Gast Sven Herrchenhain sagt, hey, wer mit einem Chatbot und dem Preis beginnt, fängt an der komplett falschen Stelle an. Also, halt dich fest, wir sprechen darüber, wie die Einführung der KI, und zwar intern und extern, gelingt und wann wirklich die richtige Zeit ist für den Chatbot auf deiner Webseite. Wünsche ich uns allen spannende Impulse, neue Gedanken und ein wirklich erhellendes Gespräch. Let's go und herzlich willkommen, Sven.
Hallo Holger, schön, dass ich da sein kann.
Ich freue mich, dass wir die Zeit finden, miteinander zu sprechen, Sven. Zum Einstieg erzähl uns doch kurz, wer du bist, was du machst für alle, die dich noch nicht kennen. Und dann, was war denn der Auslöser, dich mit dem Thema KI-Einführung auseinanderzusetzen?
Ja, Sven Herrchenhain, ich komme aus Mittelhessen, also mitten in Deutschland drinne, bin hier groß geworden und habe irgendwann vor 100 Jahren mal Informatik studiert, sage ich immer gerne. Habe danach noch ein bisschen BWL studiert und war dann in der Dotcom-Blase unterwegs. Aber ich habe in den 90ern Informatik studiert. Ich habe mitbekommen, wie das WWW kam. Mein erstes Semester keine E-Mail-Adresse gehabt, jetzt mal so als Beispiel, kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen. Hab da ganz viele Sachen gemacht, große Unternehmen, kleine Unternehmen, eigene Unternehmen und bin vor 3 Jahren, um den ganzen Zwischenteil jetzt mal auszulassen, als das ChatGPT 3.5 kam, war ich bei Freunden und wir haben ein bisschen rumgespielt, ein Gedicht geschrieben, so wie das ist. Und eine Woche später, muss ich fast sagen, hat es mich wie mit dem Hammer getroffen. Ich dachte, oha, der ist dasselbe, was du in den 90er Jahren schon gesehen hast, damals nicht verstanden hast, aber dieselbe Potenzial mit einer ganz anderen Geschwindigkeit. Und habe aus dem Grund alles andere, tatsächlich alles andere, bis auf eine Sache, aufgehört und mache seitdem nur noch KI-Themen.
Cool. Das heißt, du hast gesehen, oh, das wird unsere Welt verändern. Ja. Da muss ich meinen Beitrag leisten. Jetzt haben wir ja das spannende Thema heute auf den Tisch bekommen, weil es so relevant ist, dass ganz, ganz viele nach dem Chatbot und den Kosten dahinter suchen, weil sie denken, jetzt habe ich endlich mal was Handfestes gefunden, wo ich loslegen kann und die ganzen Schwallbacken da draußen, die mir was verkaufen wollen. Ich fange pragmatisch an. Lass uns mal als erstes auseinanderziehen Chat und Chatbot, was der eine macht, was das andere ist, dass wir über das Gleiche sprechen, bevor wir in die Tiefe gehen.
Genau, manchmal wird das ja so ein bisschen gemischt. In der Regel versteht man unter dem Chatbot derjenige, der einem bei einem, also die KI, die bei einem Problem hilft. Häufig im Kundensupport wird er gerne genommen. Das ist auf der Webseite dann so ein kleines Fenster, da kann ich was eintippen. Das ist einmal relativ fokussiert. Der Chat, der klassische Chat, mit der KI, was heißt der klassische Chat? Wir reden über 2,5 Jahre. Der Chat mit der KI, das ist das, wo ich mit der KI allgemeiner rede kann, mit dem Large Language Model und sage, okay, ich habe jetzt folgendes Problem, kannst du mir dabei helfen, kannst du folgende Aufgabe für mich übernehmen? Also der Chatbot, der Chatbot versteht, ist immer spezifisch für eine Aufgabe auf der Webseite, zum Beispiel Kundensupport. Das andere ist ein allgemeiner Kompagnon, Assistent, KI-Hilfe, mit dem ich reden kann. Und das ist so ein bisschen schon der Unterschied. Diese Begriffe sollte man, jetzt keine einheitliche Definition, aber die sollte man so ein bisschen auseinanderhalten.
Die meisten derer, die uns jetzt zuhören, die sind ja mit dem Chatbot jetzt hierher gekommen und die haben sich natürlich gedacht, hey, ich lege hier mal mit dem Thema los. Aus deiner Expertise raus, Welche Fragen sollte man sich denn ganz konkret stellen, um sicher zu sein, dass man auch wirklich an der richtigen Stelle jetzt mit einem Chatbot anfängt und es nicht eigentlich viel wichtigere Dinge oder grundlegendere Dinge gibt, die man vorher auf dem Schirm haben sollte oder geklärt haben sollte?
Die allererste wichtigste Frage ist, ob man überhaupt weiß, wie KI funktioniert. Ja? Mhm. Weiß ich, dass KI-Antworten falsch sein können? Mhm. So, und wenn ich damit schon mal nicht leben kann, dann muss ich mich fragen, wenn ich einen Chatbot in der Außenkommunikation habe, könnte ich damit leben, dass der KI vielleicht was Falsches sagt? Das kann ich vielleicht ein bisschen einschränken, aber es kann immer passieren. Und wenn ich dazu nicht bereit bin, dann ist zum Beispiel schon der Chatbot im Kundensupport vielleicht ein Anfang, aber ich muss da bereit sein, das zu akzeptieren. So, und das ist eigentlich so der Punkt. Und das Wissen im Unternehmen, wie die KI funktioniert oder denjenigen, die das einsetzen, ist der nächste Schritt. Die müssen also schon verstehen, wie so ein Chatbot arbeitet. Das kann ich auch gerne gleich mal erklären, was so die wesentlichen Punkte sind, auf die man dabei achten muss. Aber das Wissen ist eigentlich das Fundament, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also A, kann ich vielleicht damit leben, dass es mal eine Falschaussage gibt? Und B, was stecke ich denn da überhaupt rein?
Also das, was du jetzt gesagt hast, da werden jetzt Millionen von Menschen, wenn sie uns denn hören sollten, sofort Nein schreien und hintenrum nach hinten rausfallen. Erklär uns das kurz nochmal. Also jeder weiß, der Kunde ist die heilige Kuh sozusagen, ja, und dem natürlich im Service zum Beispiel, im Service oder im Vertrieb, wo auch immer, die falsche Antwort zu geben, sagt jeder sofort Nein. Und ich wette jetzt, wenn ich jetzt hier mit einem Chatbot-Anbieter sprechen würde, der würde sagen, ich kann ausschließen, dass es eine falsche Antwort gibt. Was sagst du dazu?
Die Wette würde ich immer eingehen, dass das nicht ist. Also das würde ich immer sofort eingehen. Nein, es ist ja durchaus manchmal auch okay. Ich habe doch vielleicht sogar lieber einen Chatbot, mit dem ich rede. Der macht ja nicht alles falsch. Mhm. Der macht aber die letzten 2% vielleicht falsch. Ja. Mhm. Aber für die Standardfälle kann ich diesen Chatbot schon sehr gut dahin bringen, dass er das richtig macht. Und bevor ich in der Warteschleife lande oder bevor ich keine Antwort kriege, rede ich tatsächlich mittlerweile lieber mit einem Chatbot für Standardfragen. Mhm. Ich brauche natürlich den Absprung in den persönlichen Support, sage ich mal, der mir dann die Möglichkeit gibt, okay, jetzt habe ich das Gefühl, hier kriege ich keine Antwort. Und andersrum, der Chatbot müsste auch vielleicht sagen, hey, ich kann keine Antwort mehr geben. Mhm. Ich leite dich weiter. Mhm. Ja, also das ist so der Punkt. Darauf sollte man achten, dass es sagt, okay, ich gehe dahin, ich muss eine Abwägung treffen zwischen, das will ich anbieten, ich will vielleicht eine höhere Erreichbarkeit im Service anbieten, aber ich gehe auch davon aus, dass der Kunde mittlerweile so mündig ist, wenn er unten drunter sieht, die KI kann sich irren, bitte beachten Sie das trotzdem, fragen Sie lieber nochmal nach persönlicher Hilfe, dass der Kunde das auch hinkriegt. Also das ist so der Knackpunkt. Es geht nicht um, das Ding macht viele Fehler. Es kann Fehler machen.
Okay, also jetzt haben wir ein bisschen die Sache entschärft. Der Hörer, die Hörerin ist etwas entspannter, weil sie sagt, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Mit 2% Fehlern kann ich vielleicht leben. Ich werde das mal in der nächsten Gesprächsrunde noch thematisieren, aber das wird funktionieren. Ja. Warum sagst du, sollte man sich trotzdem überlegen, ob das der richtige Ansatzpunkt ist?
Naja, wenn ich nicht weiß, wie die KI funktioniert, dann ist so der klassische Ansatz, wir haben hier unsere 500 Handbücher oder 500 Seiten Handbücher, die lade ich da mal jetzt hoch. Mhm. Das zeigt, dass die Person in der Regel nicht weiß, wie KI funktioniert. Mhm. KI funktioniert auf der Basis von Mustervergleichen. Ja, also wenn wir jetzt in einer Sprache reden, in Deutsch, dann werden Muster, die zu unseren Sprachmustern passen, gesucht. Mhm. So, jetzt am einfachsten Beispiel, wenn du zum Arzt gehst und du hast Probleme mit dem Knie, dann sagt der Arzt zu dir Knie. Im Kopf hat er aber den lateinischen Fachbegriff und das ist das, was in seinen Handbüchern drinsteht. Mhm. Ja, und er macht die Transformation. Also einer der größten Fehler beim Aufbau eines Chatbots ist, dass man nicht hingeht und in Kundensprache spricht. Also du musst die Sprache des Kunden sprechen und am besten nimmst du gar nicht die Handbücher, weil im Handbuch steht vielleicht angenommen, du musst den roten Knopf drücken oder den grünen Knopf drücken an 150 Stellen. Ja, das ist ein richtig schön langes Handbuch. Was ist denn die richtige Stelle, die 95% der Fragen beantwortet? Die muss ich reinstellen und dann noch in der Sprache des Kunden. Und das kann man, also wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, welche Dokumente, also welche Basis gebe ich der KI mit, dann ist das natürlich das eine, was man absolut beachten muss.
So, für mich sofort vollkommen nachvollziehbar. Ich sag dir kurz, was bei mir aufgepoppt ist an der Stelle. Ich bin mal vor vielen, 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 vielen Jahren, wahrscheinlich sind es fast 20 Jahren, als SEO-Agentur gestartet. Und da haben wir genau solche Anomalien gesucht, weil das waren nämlich die goldenen Nuggets. Und das, was ich seitdem bisher im Kopf habe, ist diese Anomalie zwischen Schleifstein und Wetzstein. Und damals hat man nämlich, also umgangssprachlich, für den Menschen ist das das Gleiche. Ein Fachingenieur findet vielleicht einen Unterschied, aber in den ganzen Preislisten damals stand immer der Schleifstein. Aber Leute, früher hat kein Mensch im Internet Schleifstein gesucht, sondern die Leute haben den Wetzstein gesucht. Und damit war das einfach ein goldenes Loch für den, den haben wir damals zum ersten Mal da rein produziert, der eben mit genau diesem Begriff gearbeitet hat. Und das macht Sinn. Jetzt frage ich dich aber, ist denn die KI nicht so schlau, dass sie automatisch diese Brücke auch baut? Also wenn ich jetzt so mein Verhalten die letzte Zeit angucke.
Auch. Genau, ja auch. Aber jetzt sind wir bei dem Punkt, wenn ich mir das angucke, die ersten 70-80% der Antwortqualität kriege ich von der KI geschenkt. Mhm. Die nächsten, also von 70-90 muss ich schon Arbeit reinstecken, da muss ich schon mit Prompts arbeiten. Mhm. Von 90-95 ist noch mal teurer und oben drüber wird es dann echt hart. Mhm. Also so ein bisschen exponentiell, den Anfang kriege ich geschenkt. Die KI versteht auch ganz vieles, aber, und jetzt ist wieder der Punkt, was will ich dann genau haben? Was sind dann die Prozesse, die ich nach außen konsumieren muss? Und man darf ja auch nicht vergessen, die KI gibt mir auf den Trainingsdaten eine allgemeine Antwort. Mhm. Ja, das ist aber vielleicht gar nicht die Antwort, die zu mir passt. Mhm. Ja, weil bei mir bedeuten die Begriffe vielleicht was anderes. Ja, oder ich benutze diese Begriffe anders. Die KI ist aber nicht auf meinen Begriffen trainiert worden, sondern auf 100 Milliarden, 1000 Webseiten trainiert worden. Das heißt, ich muss mein Wording mit reinbringen. Und dann sind wir wieder bei mein Wording und Kundenwording. Das muss ich irgendwie übereinspringen und dann auch noch darauf achten, dass das, was die KI sagt oder wie sie das zurückgibt, damit übereinstimmt. Und das macht man am besten. Ganz einfacher Tipp. Nimm aus den letzten 3 Monaten alle E-Mails, schreib die 100 wichtigsten E-Mails raus, mach einen Dialog draus und statt dem Handbuch hochzuladen, lad das hoch. Dann hast du ein tolles Frage-Antworten-Beispiel. Da kannst du dran arbeiten. Und wenn man jetzt noch versteht, wie die KI mit den Antworten arbeitet, also mit dem, was ich hochgeladen habe, die macht ja nichts anderes, als mit der Frage, mit der du reingehst, in meiner Datenbank, in meiner Knowledge Base, ähnliche Texte zu suchen. Ja. Mhm. Und was die KI viel besser kann als andere, also wenn du jetzt Yacht sagst oder Boot sagst, aber bei mir steht immer Schiff, die KI gar kein Problem mit. Ja, aber in der Volltextsuche schon viel schlechter. Ja. Mhm. Und die KI geht mit deiner Aussage rein, sucht ähnliche Begriffe bei mir, also in der Datenbank, nicht bei mir, sondern in der Datenbank und liefert mir das Dokument zurück, das dazu passt. Mhm. Und dann sind wir bei der richtigen Sprache, dann sind wir bei dem richtigen Prompt und dann sind wir bei der richtigen Knowledge Base. Mhm. Und letzter Tipp, die Dokumente, wenn man so ein RAG, heißt das Retrieval Augmented Generation, wenn man das aufbaut, dann ist die Standardansatz, das wird alle 500 Zeichen auseinandergeschnitten. Mhm. Was ja dann manchmal oben einen Absatz hat, dann eine Überschrift, unten einen Absatz. Macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Stell dir das um, dass das semantisch oder logisch besser gesagt auseinanderschneiden. Ein Absatz bleibt zusammen, eine Überschrift mit einem Absatz bleibt zusammen. Mhm. Jetzt habe ich im Prinzip alles erklärt, wie man einen guten Customer-Chatbot schon fast aufbaut.
Mhm. Und trotzdem bleibst du dabei und sagst, Freunde, wenn ihr jetzt weiter mit dem Chatbot da basteln wollt und auch euch noch mit dem Preis auseinandersetzt, seid ihr auf dem vollkommen falschen Dampfer. Richtig?
Genau. Also
nimm uns kurz mal mit, warum, oder gib uns die Punkte, die jemand sich vorher angeguckt haben sollte, bevor er das Budget wirklich weiter freigibt, um an dieser Baustelle oder an diesem Spielplatz weiterzuspielen.
Also auf den Preispunkt zu gucken, finde ich bei so Sachen immer schlecht. Warum? Mhm. Entweder, ich habe das mal gehört, das nennt sich Preiswert. Das heißt nicht billig. Es ist seinen Preis wert. Wenn man sich das Wort mal so auseinander nimmt, dann finde ich das total toll, weil dann kann es auch teuer sein, wenn es den Preis wert ist. Und dann ist es nämlich preiswert. Mhm. Ja. Und das heißt, wenn ich damit anfange, fange ich im Prinzip mit dem kompliziertesten, was ich jetzt eben in 3 Minuten versucht habe zu erklären, an, was man so macht und dann noch in der Außenkommunikation. Mhm. Also ich verheirate 2 Sachen und wenn ich jetzt die KI-Kompetenz hausintern nicht habe, dann können meine Mitarbeitenden vielleicht gar nicht entscheiden, was ist dann das Gute daran. Und ich als Chef, wenn ich die KI-Kompetenz nicht habe, kann ich das auch nicht entscheiden. einfaches Beispiel ist, du kriegst immer sehr gut mit, ob sich jemand mit KI auskennt, wenn du das Wort trainieren hörst.
Mhm.
Ja, wir trainieren ein Modell. Da sage ich, okay, dann hast du ein paar 100 Millionen Euro auf dem Konto, so wie OpenAI oder Google oder sowas. Die trainieren Modelle. Man kann auch kleinere Modelle trainieren, vollkommen klar. Aber in der Regel ist das Trainieren eines Dokuments immer kostenintensiv, als erstmal viel Rechenpower kriegt. Man könnte ein Modell feintunen.
Mhm.
Das heißt, man könnte ein Modell seiner Sprache mitgeben.
Mhm.
Das funktioniert, indem man Frage-Antwort-Fällen braucht man aber fast gar nicht, weil wenn man das mit diesem RAG so aufgebaut hat, wie ich das gerade gesagt habe, dann sind die meisten Modelle schon gut genug.
Mhm.
Also eher nicht gut genug, sondern die sind gut genug.
Mhm. Okay, wir nehmen mit preiswert. Preiswert bedeutet nicht günstig. Preiswert macht Sinn. Trotzdem solltest du dich fragen, ob du jetzt mit dem Chatbot an der richtigen Stelle ansetzt und dort im Prinzip Zeit und Energie weiterhin einsetzt und investierst. Was glaubst du denn, machen wir mal so ein bisschen den Schwenk zu dem Human Factor, zu den menschlichen Eigenschaften. Was sollte die Person, die sich jetzt gerade noch mit dem Task hier beschäftigt hat, Chatbot kosten, mitbringen, damit es wirklich ein gutes Ergebnis bei dieser Ausgangsstellung überhaupt geben kann?
Gar nichts Großartiges Besonderes. Sie muss KI, was heißt nichts Besonderes? Sie muss KI-Know-how ein bisschen haben. Sie muss nicht, ich verstehe auch nicht alles in der Mathematik unten drunter.
Mhm.
Machen wir uns nichts vor, da sind echt gute Jungs, die das bauen und Mädels hoffentlich. Die kennen sich damit aus. Aber kriege ich es da zum Beispiel in meinem Chat, also jetzt nicht im Chatbot, in meinem Chat im Unternehmen hin, dass ich auf die Fragen eine gute Antwort kriege. Das mhm. kann man ganz einfach testen.
Mhm.
Und wenn ich das nicht kann, dann weiß ich schon mal, okay, hier habe ich vielleicht ein Problem. Jetzt kann man sich überlegen, ja, liegt das alles am Prompt? Und jetzt kommt das bisschen mehr KI-Know-how. Weiß nicht, ob das alle wissen, es gibt hinter dem normalen Prompt ein Systemprompt.
Mhm.
Das Systemprompt ist sowas wie eine allgemeine Regel, die für den ganzen Chat gilt. Ich kann, wenn ich da zum Beispiel ein Systemprompt reinschreibe, du antwortest nur in Reimen, dann antwortet die KI in dem ganzen Chat nur in Reimen.
Mhm.
Gibt es noch einen zweiten Faktor, das nennt sich Temperatur.
Mhm.
Das heißt, wie kreativ soll die KI sein?
Mhm.
Also Temperatur bei 0 heißt wenig kreativ, nahezu immer die gleiche Antwort bei gleichem Input. Temperatur 2 ist schweres Fieber.
Mhm.
Ja. Und jetzt sind wir dabei, KI-Kompetenz zu haben, zu sagen, okay, ich habe nicht nur das Prompt und nicht nur die Datenquelle als Stellschraube, wo ich dran arbeiten kann, sondern ich habe auch noch ein Systemprompt.
Mhm.
Ich habe auch noch eine Temperatur und es gibt noch weitere Parameter. Ich kann auch ein anderes Modell wählen.
Mhm.
Also ich kann ein anderes Large Language Model nehmen, nämlich Claude, weil das ein bisschen besser in der natürlichen Sprache ist. Oder bin ich auf GPT-4 unterwegs oder sowas.
Mhm.
Also es gibt dann Stellschrauben, dann sind wir bei dem Punkt, was du gesagt hast, was muss man dann für Entscheidungen machen? Und ich sag, versuch mal deinen eigenen Chatbot als Dialog, kannst du einfach sagen, hey, du bist ein Chatbot, das sind die Informationen. Und dann stellst du mal die guten Fragen und dann die Fragen, die du eigentlich nicht hören willst.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und dann guckst du mal, ob du da gute Antworten hinkriegst.
Mhm.
Es ist dann gar kein Tool-Thema, sondern es ist ein Datenbasisthema, es ist ein Thema des Verständnisses, wie KI funktioniert. Und dann sind wir wieder beim Punkt, ist der Preis, dass das die Software, die man dann einsetzt, kostet natürlich was, aber das Know-how, was man reinsteckt, kostet eigentlich viel mehr. Also das Herstellen.
Ich nehme jetzt an der Stelle zwei Dinge mit. Erstens, du erkennst, ob das, was du da gerade tust, vielleicht in deinem Chatbot sinnvoll ist, wenn du genau die Fragen stellst, die du eigentlich gar nicht stellen wolltest oder gar nicht möchtest, dass die Kunden dir stellen,
genau.
Was dann für Antworten dort entstehen. Das sind sozusagen die blinden Flecken. Oder? Und das Zweite, was ich mitnehme, was vielleicht richtig praktisch wichtig ist, ist, du solltest jemanden an das Thema setzen, der eine gewisse Grundkompetenz über KI verfügt, weil sonst ist das so ein bisschen wie wenn du früher so einen Kutscher gebeten hättest, der soll dir mal fürs Wohnmobil irgendwie so Standorte raussuchen oder sowas.
Ja.
Und das ganz ehrlich, wir sehen das ja alle in der Praxis, wenn du KI-Themen intern delegierst an Menschen, die nicht so ganz KI-freudig sind, gibt es da viel mehr Probleme als auf der anderen Seite. Spannende Geschichte. Lass uns noch mal im Helikopter eine Stufe höher gehen, lieber Sven. Wenn ich jetzt so ein gewisses Fragezeichen habe an meinem Task, also ich habe jetzt hier 5 Preise ermittelt und ich weiß, ja, kann in die Richtung gehen und der Input von dem Sven und von dem Holger, die waren jetzt ganz gut, aber trotzdem habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen und weiß noch nicht genau, ob das jetzt wirklich der Chatbot hier mein richtiges Thema ist. Was sagst du, was wäre wie so ein Kompass oder wie so eine Grundausrichtung, um festzustellen, gibt es vielleicht KI-Themen, KI-Prozesse, die ich als erstes angehen sollte im Unternehmen, wenn ich noch ganz blank bin an der Stelle? Oder kann ich damit feststellen und sagen, okay, ja, go for it mit dem Thema Chatbot auf meiner Webseite?
Also es teilt sich im Prinzip in 2 Bereiche auf. In das tägliche Arbeiten mit der KI oder dann in einer Art Automatisierung teilweise mit KI. Ich sage explizit teilweise mit KI. Das tägliche Arbeiten, das machen viele Unternehmen mittlerweile. Sie rollen ein hausinternes ChatGPT oder was ähnliches aus, wie auch immer das Baby heißen mag, DSGVO-konform als Safe Harbor, wo die Leute drin arbeiten können. Das ist auch total klug, weil sonst würde nichts anderes passieren, als dass sie eine Schatten-IT oder eine Schatten-KI etablieren würde. Das ist so ein bisschen wie früher, vor Teams und Slack haben alle WhatsApp benutzt. Ja, und oder SMS von Tick weiterzugehen. Das war außerhalb des Möglichen, wo das Unternehmen Zugriff drauf hatte. Teams und Slack sind im Prinzip Antworten darauf, auf dieses, okay, wir brauchen einen unternehmensweiten Chat. Dasselbe passiert bei KI auch. Wenn ich den Leuten, die das haben, benutzen möchten, nichts gebe, suchen sie sich sehr wahrscheinlich was. Ja. Und das will man ja nicht haben als Unternehmen. Also der gute Ansatz ist schon mal, eine Art Chat unternehmensweit auszurollen. Zweiter gute Ansatz dabei ist, den Leuten zu erklären.
Ganz kurz, ein KI-Chat. Ja, ein KI-Chat. Also ein KI-Chat unternehmensweit auszurollen. Ein Tool deiner Wahl, mit dem man im geschützten Umfeld, in Anführungsstrichen, eigene Aufgaben auf einer Plattform des Unternehmens, die ein Siegel hat, in Anführungsstrichen, arbeiten kann.
Genau. So. Das ist relativ einfach. Da kann man jeden nehmen. Da ist das Modell auch total egal. Für die täglichen Fälle muss man da, glaube ich, nicht drauf gucken. Die werden ja auch alle 4 Wochen gefühlt besser. Ja, wenn heute jetzt Claude besser ist, ist morgen wieder Gemini besser, dann ist wieder OpenAI besser. Das Rennen würde ich gar nicht eingehen. Geht auf die Plattform eurer Wahl, bleibt da. Ihr wollt gar nicht so viel Sachen machen. Bei Spezialfällen nachher vielleicht ein bisschen was. Zweiter Schritt ist, vergleiche ich gerne mit dem Excel. Wenn du jetzt im Unternehmen bist und willst ein Excel machen und du kennst dich nicht aus, was machst du? Du fragst die Corinna aus der Nachbarabteilung, weil die ein Excel-Zauberin ist. Die ist ja, hey, Corinna, wie mache ich das? Und dasselbe machst du mit KI und Prompts auch. Du machst eine Art Ambassador-Pool, wo du sagen kannst, ich mache ein Team, hey, ich möchte das machen. Was sind die Vorschläge? So, und das ist so, wenn ich jetzt eben ab und zu mal Schulung oder sowas, ich sage, eure Prompts sind zu kurz, eure Prompts, denen fehlt das, fehlt das, fehlt das. Und wenn du das allein berücksichtigst, hast du auf einmal von 60% auf 70% gekommen. Ja, in der Qualität. Die Qualität gilt da genauso wie für die Chatbots. Prompts sind immer zu kurz, immer nicht strukturiert genug, haben keine Beispiele drin und sagen nicht klar, was sie wollen. Und die KI weiß ja nicht, dass ich jetzt hier in Hessen sitze. Ja, wenn ich jetzt in der Schweiz sitze, gelten vielleicht andere Regeln. Das weiß die KI ja gar nicht, wenn ich es ihr nicht irgendwie mitgebe. So, also eine Art Ambassador-Programm. Das ist so das, was man meistens macht. Und dann einfach Beispiele
Warte mal ganz kurz. Das, was ich habe, wäre ja zum Beispiel als Input, wenn man das umsetzen will, 9 Uhr bis 9 Uhr 10 oder 12 an der Kaffeemaschine ein Chat. Ein Chat-Chat. Ja. ein echter Chat, wo man sich austauscht genau über das, was ich im Prompt und Co. machen kann, oder? Ganz praktisch.
Ja, oder du machst es asynchron in der Kommunikation. Hey, Chat-Tipp des Tages. Ja, tolles, das Prompt nutze ich. Ja, mit dem Prompt habe ich gute Sachen gemacht. Da gibt es ganz einfache Beispiele, mit denen du ganz tolle Erfolge haben kannst. Die 2 Tipps gerade vorneweg. Der erste Tipp ist, wenn mich jemand fragt, wie man das mit der KI macht, sage ich, er fragt auf die KI. Also es machen viele tatsächlich nicht, der KI zu sagen, hey, erklär mir doch mal, wie ich das machen kann. Und dann kann ich nochmal fragen, wie geht das denn anders? Ja, das ist ja genauso, wie wenn ich einen Kollegen frage. Die Antwort ist auf alle Fälle besser als das, was ich jetzt im Moment weiß. Ja, und der zweite Tipp ist, benutzt die KI als Assistentin. Ja, Das heißt, du hast die KI, du sagst, hey, du bist ein Assistent, du hilfst mir dabei, eine Veröffentlichung auf der Webseite zu schreiben. Als erstes, und jetzt sagst du, jetzt gibst du eine Struktur vor. Als erstes machen wir eine Überschrift. Mach mir bitte 3 Vorschläge zu dem Thema, das ich dir nenne. Dann machen wir jetzt Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, am Ende eine Zusammenfassung. Und sagst für jeden Abschnitt, wie du es machen willst. Also das so vorweg. Und jetzt habe ich eine ganz gute Lösung, wie ich mit der KI arbeiten kann. Und dann sind wir jetzt wieder, um auf den Chat zurückzukommen. Dann habe ich Wissen geteilt. Ja, und es ist immer so, es gibt Leute, die wollen das einfach so benutzen und die wollen das, andere fuchsen sich rein, das wie bei Excel oder wie bei allen anderen Themen. Und die Lust drauf haben, die würde ich einfach befähigen oder fördern darin, dass sie dieses Wissen teilen. Ja, so. Und dann sind wir bei den Sachen, die kann ich jetzt so mit einem normalen Chat machen. Ja, dann sind Chats, also wir werden von Chats überrollt werden. Wir haben in Copilot, also wir haben in Microsoft-Produkten Chats. Wir haben auf Browsern Chats. Jede Anwendung wird irgendeine Art KI-Chat mitbringen. Da ist die Kompetenz zu wissen, was kann ich wo reinstecken. Ja, so. Wenn wir jetzt in den Bereich Automatisierung gehen, dann ist das ein bisschen was anderes. Automatisierung mit KI macht dann Sinn, wenn es auch wieder den Preis wert ist. Und das ist meistens, wenn es häufig ist. Automatisierung mit KI heißt immer, ich muss mich ein bisschen mit einem Prozess auseinandersetzen und muss dann hingehen und sagen, ob an diesen Stellen kann die KI mir helfen.
Warte mal ganz kurz. Also, mein Kopfhörer hier ist schon über Bord gegangen. Ganz kurz, das bedeutet, ich fasse das nochmal zusammen. Du sagst, Freunde der Sonne, als erstes interne KI-Chat Kompetenz aufbauen, also erstmal intern bei euch dafür sorgen, A, dass ihr wisst, was ihr tut und B, dass ihr es einfach im Alltag tut für euch, dann seid ihr nämlich um Lichtjahre schneller und besser und effektiver und wenn ihr das habt, ist im Prinzip der Kern eurer Truppe mit KI produktiv arbeitet, dann geht es eigentlich daran, sich Dinge anzugucken, die ich automatisieren kann. Richtig zusammengefasst?
Das ist richtig. Ich mag es gerne noch ein bisschen präzisieren. Versteht die KI als Tool und findet heraus, wo ich das Tool helfen kann und wobei nicht. Ja? Und lebt damit, dass das Tool nur 80% gut macht, aber ihr diese 80% eigentlich geschenkt bekommt und die letzten 20% bei Hand macht.
Also ich nehme mir die KI in dem Fall als erstes aus deiner Sicht als Assistent, damit ich als Mitarbeiter besser werde. Genau. Und wenn ich das drauf habe, gehe ich los und gucke, wo kann ich etwas automatisieren. Richtig?
Genau. Lass uns nochmal bei den täglichen Arbeiten bleiben, weil da gibt es total tolle Beispiele. Du hast eine E-Mail geschrieben, relativ lang. Du haust die in die KI rein und sagst, ey, was fehlt? Ja, das Prompt war zu kurz. Ey, was fehlt, ist ein schlechtes Prompt. Aber geht auch, aber es ist zu kurz, ja? Was fehlt? Was könnte ich verbessern? Ich persönlich, bei mir sind die Finger nicht so schnell wie der Kopf. Ich lasse dann beim Tippen mechanisch Worte weg. Ja? Findet keine Rechtschreibkorrektur. Und das Wort ist ja nicht da und kann es auch nicht falsch geschrieben sein. Die KI sagt mir aber, hey, da fehlt ein Wort. Ja? So Sachen. Das ist ein Helfer, der hat meine E-Mails viel besser gemacht, der macht meine Dokumente viel besser. Ich kann auch sagen, fasse es zusammen, mache es kürzer, schreibe es um, mach es von der Du- in die Sie-Form. Das sind super Anwendungsfälle, dass selbst wenn ich Copy-Paste machen muss, bin ich immer noch schneller, als wenn ich das mit der Hand mache. So, und das sind die täglichen Helfer. Und ich nehme gerne das Beispiel, wenn ich das 20 Mal am Tag benutze und es 3 Minuten spart, habe ich eine Stunde gespart. Jetzt nicht unbedingt von meinem Arbeitgeber, sondern für mich, mit einer Tätigkeit, die ich sonst nicht so gerne gemacht hätte. Da kann die KI klasse bei helfen.
So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt mit der Automatisierung. Du sagst im Prinzip, Freunde, schaut euch dann an, was ihr repetitiv die ganze Zeit macht, was ihr gerne abgeben würdet.
Genau. Gibt es im Prinzip 3 Kriterien, nach denen man gucken kann. Erstens, ist es eine stupide Tätigkeit? Haben Menschen keine Lust auf diese Tätigkeit? Sind es fehleranfällig? Muss einfach eine Liste kontrolliert werden, 100-mal am Tag, ob alle Materialien auf dieser Liste auch angehakt sind? Wenn das dann noch 100-mal am Tag passiert, dann ist es so, jetzt kann ich mal über KI drüber nachdenken. Zweiter Punkt, ist wenig menschliche Interaktion notwendig? Also kann ich das wirklich automatisieren? Konnte es vorher nur nicht automatisieren, weil ich es nicht programmieren konnte. Ja, die KI ist gut dabei, unstrukturierte Daten zu verarbeiten. dann kann ich die KI auch ganz gut nehmen. Ja? Beispiel dafür ist, du kriegst E-Mails rein. Ja, in deine Info@ deine Firma.de Postfach. 1000 E-Mails, und die müssen einfach in die richtigen Abteilungen nach rechts, links und so weiter sortiert werden. Das ist doch ein Prompt. Mhm. Ja, ich habe folgende 5 Zielabteilungen, dann definiere ich, wann eine E-Mail nach Service, nach Produktinformationen, nach Rechnung oder wie auch immer die Postfächer alle heißen, gehen soll. Das ist so eine Sache, das ist doch ein super Fall für eine KI. Da sitzt bislang ein Werkstudent oder Werkstudentin in der Regel, die hat eine ungefähre Ahnung und hat eine gute Trefferquote von am Anfang von 90% oder 80% und nach 2 Jahren von 100%. Die KI mit einem Prompt kann das eigentlich sofort. Mhm. Ja. Auch zu 99% sicher, richtig mal. Also das erste war, ich mag es nicht gerne. Das zweite war menschliche Interaktion. Und das dritte ist, wenn der Prozess vielleicht teuer ist.
Mhm.
Ja, also steckt aus der Kombination, ich muss hier etwas machen, es ist kompliziert und dann hast du teuer und häufig. Mhm. Das sind die Sweet Spots, wo du über eine KI nachdenken kannst. Und dann gehst du hin und nimmst den Prozess. Einige Unternehmen haben die sogar schon aufgemalt. Und dann sagst du nicht, der muss zu 100% von der KI gemacht werden, sondern der Teil wird von der KI gemacht. Mhm. Und dann überlegst du im zweiten Schritt, wie kann die KI den Prozess dann bessern?
Mhm.
Einfaches Beispiel, bleiben wir auch mal wieder bei einem E-Mail. Es kommt eine E-Mail rein von dir an mich und ich gucke nach automatisch, die KI guckt automatisch nach, hey, das ist der Holger, der gehört zur Firma Compre, der hat im Moment folgendes Produkt von uns und das sind seine offenen Cases.
Mhm.
Das kann noch mit dazugefügt werden.
Mhm.
Der nachfolgende Mitarbeiter ist dankbar, dass er das nicht nachschlagt.
Mhm.
Das ist nicht einfach zum Beispiel.
Wir haben jetzt fast ausschließlich über interne Prozesse gesprochen an der Stelle zunächst.
Wie, warum wir über interne Prozesse gesprochen haben?
Der Chatbot war ein externer Prozess, wo wir ja den Kunden im Dialog sind. Das, was du jetzt genannt hast, ist mir aufgefallen, sind eigentlich Prozesse, die intern im Unternehmen in erster Linie laufen. Warum hast du die zwei, war das Zufall oder warum hast du sie unterschieden?
Das ist relativ einfach. Wenn so ein interner Prozess ein Fehler passiert, dann sind das meine Mitarbeiter. Mhm. Meine Mitarbeiter, die kriegen von mir ein gewisses Gehalt, dass sie damit umgehen können. Die werden mich nicht irgendwo sagen, hey, du bist zu doof, das richtig zu machen. Dein Programm funktioniert nicht gut. Das heißt, ich habe keine Außenwirkungsthematiken, die vielleicht meine Reputation angreifen könnte.
Mhm.
Ja. Dazu kommt noch, interne Prozesse laufen auf meiner internen Infrastruktur, sind auch dann halt dementsprechend abgesicherter, ja, per Definition einfach. Das heißt, weniger Außenkommunikation. Ja, also in der Außenkommunikation hat man manchmal auch nicht wohlwollende Mitstreiter. Man sieht das an Google-Reviews. Selbst wenn einer eine 4,9 hat, sind immer 2 Ein-Sterne dabei.
Mhm.
Was gesund ist, weil man zeigt, das sind echte Reviews, aber die gibt es auch. Dann sind wir wieder, jetzt schließt sich der Kreis vom Anfang. Wenn du den Außenschritt, der dir bei fehlendem Know-how und bei höherem Risiko, dass es was Falsches und vielleicht noch ein Reputationsthema, wenn du damit anfängst, dann fängst du aus meiner Sicht bei dem an, wo dir am meisten passieren kann.
Mhm.
Vermeide doch einfach Probleme. Wenn du dich intern sicher fühlst, und wir reden ja jetzt ja von 2-3 Jahren KI-Entwicklung, also generative KI-Entwicklung, gib dem doch noch ein Jahr. Wird doch erstmal intern sicher.
Mhm.
Ja. Und dazu kommt, wenn du heute keine KI-Kompetenz im Unternehmen hast, und das kannst du ganz einfach überprüfen. Ich hatte das Wort Systemprompt benutzt. Wie viele Leute wissen, was ein Systemprompt ist? Mhm. Ich hatte das Wort Temperatur benutzt. Wie viele Leute wissen, was eine Temperatur ist bei einem Prompt? Das Wort RAG oder Vektordatenbank habe ich nicht gesagt, aber wenn du diese Begriffe schon nicht kennst, dann weißt du, dir fehlt interne Kompetenz. Mhm. Weil das sind die Basics. Also das ist das, was unter der Haube ist.
Mhm.
Das sollte man schon kennen, also ich brauche mindestens 1, 2, 3, 4 Personen im Unternehmen, die sich damit auskennen.
So. Und das finde ich sehr spannend. Ganz kurz,
als Ergänzung noch, wenn ich die Kompetenz in einem Jahr haben will, dann muss ich heute anfangen. Die kommt nicht von der Hochschule. Es gibt das Studienfach nicht.
Mhm.
Also noch nicht. Mhm. Oder sie kommen. Und meine Mitarbeiter, die da sind, die muss ich auch irgendwie dazu bringen und ich muss sie schulen. Also ich muss Kompetenz aufbauen und das ist wie Follower aufbauen. Man kann nicht einfach sagen, ich mache das jetzt und hat 100.000 Follower. Das muss man.
Hast du einen Input für das Thema Schulen bestehender Mitarbeiter aufschlauen? Was ist aus deiner Sicht der richtige Ansatz an der Stelle?
Das geht im Prinzip an den Pfad, den ich eben genannt habe. Also du machst auf alle Fälle, würde ich immer eine Management-Schulung zuerst machen. Mhm. Also ich würde dem Management klar machen, was das ist. Was bedeutet KI für mein Unternehmen? Und da stellen sich viele gar nicht vor, was das für die bedeutet. Ich bin auch immer wieder überrascht. So, das heißt, das Management muss befähigt werden, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dazu muss es erstmal die richtigen Begriffe kennen und dann die Funktionsweise kennen.
Wie hoch ist oder wie wichtig ist die Begeisterung bei diesem Thema? Also wir stellen uns mal so ein typisch deutsches Management-Gremium vor in so einem Mittelständler. Wir können ein bisschen nach links und rechts gucken, eher kleiner und eher größer.
Ja.
Wir haben die Quotenfrau, wir haben das Alter so zwischen Ende 40 bis Ende 50. Gibt es immer ein paar, die heiß sind auf das Thema, und es gibt aber so ein paar, die nicht so heiß sind, die Bedenkenträger. Das hat uns ja auch mit groß gemacht. Aber was denkst du, wie geht man damit um?
Also mit den Bedenkenträgern?
Muss jeder im Gremium für dieses Thema heiß sein? Oder kann ich im Prinzip einfach sensibilisieren und konzentriere mich dann auf die Personen, die verstehen, dass das wichtig ist? Oder was denkst du?
Naja, wenn ich einem Unternehmer sage, du kannst hier 10% Kosten sparen oder deine Qualität um 10-20% erhöhen, dann, wenn ein Unternehmer darauf nicht heiß ist, dann sollte er sich fragen, ob er den richtigen Beruf gewählt hat. Es ist ja gar nicht, die KI ist nicht die Antwort auf alles. Manchmal ist auch dann Automatisierung ohne KI viel besser. Also es geht hier um Tech-Enablement. Warum soll ich dann nicht Tools nutzen, die mir entweder einen betriebswirtschaftlichen Vorteil bringen oder einen anderen Vorteil bringen? Und das ist nun mal halt jetzt da. Und wenn ich das nicht nutze, kann ich mein Unternehmen auch super weiterführen. Ich gebe dann halt dieses Tool vielleicht auf. Ja. Und das wird sich von alleine regeln. Ja. Weil auch jeder neue Mitarbeiter, der kommt, wenn der jetzt von der Hochschule kommt, meine Jungs, die werden wahrscheinlich in keinen Laden mehr anfangen, wo sie nicht auch eine Art Chat haben. Ja. Weil jetzt kommen ja die Digital Natives, die haben alle ein Handy, hieß es dann zuerst, ja. Oder ganz früh ist, oh, der hat schon eine E-Mail, von gehen wir noch weiter zurück, der kann das Internet bedienen, der weiß, wie SEO funktioniert, ja. Und dann auf einmal, oh, jetzt hat er ein Handy, oh, der hat ein tolles Handy, wann kriegen wir in der Firma endlich Handys? Und dasselbe wird bei KI passieren. Also ich würde da gar nicht drauf gehen, ob das jemand nicht will oder will, das ist gar nicht das Wichtige. Es auszulassen ist eine Chance, die ein Unternehmen vertut. Das ist die.
Lass uns zum Abschluss noch die Frage klären. Wir hatten jetzt ein Management-Training. Wir haben also eine Sensibilisierung für das Thema. Wir haben einen guten Job geleistet. Alle sagen und nicken und sagen, müssen wir tun, sollten wir tun. Was ist der beste Weg aus deiner Sicht, um die richtigen nächsten KI-Automatisierungsschritte zu identifizieren und zu priorisieren? Und wer ist für was verantwortlich? In welchem Rahmen macht man das?
Ja, das ist eine spannende und schwierige Frage. Schulungsmöglichkeiten für KI gibt es an jeder Ecke. Da würde ich sehr drauf gucken, dass es nicht irgendeiner ist, der sich KI-Experte nennt. Das ist so ein bisschen, dieser Begriff KI-Experte ist im Moment so ein bisschen arg verbrannt, sagen wir es mal so. Das ist so ein bisschen wie bei den Webseiten. Früher konnte auch jeder eine Webseite bauen und dann irgendwann, als es spannend wurde mit den Webseiten, da konnte es wieder einer hacken. So, das ist das eine. Da würde ich drauf kommen. Und wenn du jetzt sagst, okay, wie gehe ich jetzt den nächsten Schritt weiter? Das war die Frage, gell? Such dir doch jemanden aus, der deinen Prozess versteht oder der deinen Prozess schnell lernen kann. Und der dann auch sagt, okay, ich habe das schon mal gemacht.
Warte mal ganz kurz, alle Prozesse im Unternehmen oder einen Prozess in der Abteilung?
Fang mit dem einfachsten Prozess an, ist die info@deinefirma.de. Das versuchst du mal zu automatisieren, vielleicht auch erstmal selber. Ich muss nicht mit der Kanone draufschießen. Das, was Microsoft dabei Copilot macht, das ist da nicht hilfreich am Anfang, sondern versuch einfach mal, diesen einen Prozess zu automatisieren und mach das auch gerne per Hand. Tu das mal per Hand. Du kannst ja sagen, hier, das ist die E-Mail, die ich bekommen habe, die soll jetzt weitergehen.
Achtung, und dann, also du sagst nicht, ich hole mir jetzt einen schlauen Fritzen von außen, sondern du sagst, versuch das, Freunde, wenn es geht, mit eigenen internen Kapazitäten aufzubauen, richtig?
Ja, versuch das Wissen aufzubauen, weil du wirst natürlich, deine Leute haben ja einen Job. Die haben ja jetzt heute nicht so viel Zeit, dass sie das alles machen können. Dann wirst du vielleicht auch auf Externe zugreifen müssen, die dir dabei helfen. langfristig brauchst du KIler. Ja, also du brauchst Leute, die das mit können. Das wird bei vielen so ein bisschen mit nebenbei passieren. Wir brauchen auch heute keine WWWler mehr. Mhm. Also die Website bauen, das werden die Leute mit können. Aber die KI-Kompetenz brauchst du schon. Und dann ist die Frage, wo siedelst du das an im Unternehmen? Magst du es in die IT-Abteilung? Die haben aber eigentlich keine Ressourcen über. Die schreien ja bei jeder Sache, die sie zusätzlich machen können, 100% verstanden. Weil die müssen ja dann irgendwie noch ein Tool und noch ein Tool.
Ja.
Ja? Wenn die KI für dich eine Prozessrelevanz hat, dann würde ich es nicht in die IT-Abteilung ansiedeln. Mhm. Ja? Mhm. Wenn es eine Prozessrelevanz hat oder vielleicht sogar dein Unternehmen transformieren kann, ja, dann musst du es halt irgendwo bei der Geschäftsführung oder in der entsprechenden Abteilung fängen. Mhm. Ja? Also so ein Schulungsunternehmen, also ein Unternehmen, das Schulung anbietet, da ist es kein IT-Thema dann. Sondern das ist ein Content-Thema, ja. Und es kann vielleicht den ganzen Geschäftsprozess auch verändern. Und dabei?
Was ich sehe, was ich gerne einwerfen möchte an der Stelle im unterstützenden Punkt ist, man denkt immer, man kann sich Dinge leicht und schnell und einfach von außen einkaufen. Aber gerade vor dem Hintergrund, dass eben auch Fehler im Ablauf der KI passieren und natürlich sind, kann das sein, dass man ganz, ganz schnell auf diesem Weg Supportkosten hat ohne Ende, wenn das Know-how natürlich von außen geprüft und unterstützt wird, oder? Das ist das. Jetzt sind wir fast wieder bei dem Chatbot-Preis. Da wird es nicht ganz so schlimm sein. Aber insgesamt, je mehr externes Know-how du einkaufst, desto mehr Support- und Wartungssummen hast du am Ende des Tages, weil die Jungs, die wirklich was können, sind richtig teuer, oder?
Ja.
Und deswegen der Ansatz zu sagen, wir fangen klein intern an und bauen das aber sukzessive intern auf, macht wahrscheinlich extrem viel Sinn.
Ja, da ist die KI super für geeignet, weil das Schöne bei der KI ist, die Programmiersprache ist Deutsch oder Englisch. Mhm. Das kann jeder. Und das musst du doch nicht mal fehlerfrei können.
Mhm.
Du kannst einfach mit einem Prompt, ich diktiere fast alles mittlerweile, was ich tue. Und das ist nicht im guten Deutsch, nicht strukturiert. Die KI versteht englische Fachbegriffe, die ich in meinem Job halt viel benutze, meistens nicht richtig. Und trotzdem kriege ich ein gutes Ergebnis.
Mhm.
Also es war nie so dankbar, eine Technik, um mal was auszuprobieren, einfach zu machen. Und die Spezialisten zu finden, das ist tatsächlich das Schwierige. Also zu finden, wer kennt sich dann aus damit? Und da würde ich einfach mich umhören.
Mhm.
Würde umhören, wo ist dann jemand, der sich auskennt? Ich kenne so viele Leute, ich mache zum Beispiel nichts mit Bildern und Videos, weil ich sage, das ist nochmal ganz was anderes. Hab aber jemand, der sich mit auskennt.
Ja.
Und da greifst du einfach in dein persönliches Netzwerk rein und sagst, hör mal, hast du jemanden? Und dann kontaktierst du den einfach. Und das ist der beste Weg, glaube ich.
Das war ein spannendes Interview, lieber Sven. Wenn du das jetzt gehört hast hier und du bist gestartet mit dem Thema Chatbot-Kosten, und du bist jetzt noch dran in der Sendung, dann wirst du ein bisschen unzufrieden sein vielleicht. Mein Tipp an der Stelle, nimm doch einfach das Podcast-Interview und empfehl das eine Ebene höher in dein Management oder an die Unternehmensleitung und nimm es als Ansatz, über das Thema allgemein nochmal zu diskutieren. Und wenn ihr dann immer noch der Meinung seid, nachdem ihr natürlich alle den Podcast gehört habt und abonniert habt, dass das das richtige Thema ist, dann Attacke und fangt an mit dem Chatbot auf der Webseite. Und ansonsten hat der Sven euch so viele tolle Impulse gegeben. Danke dir, Sven, für das Wissen heute, für das Gespräch, dass ihr es vielleicht noch effektiver machen könnt. Und dann die Kosten, ihr wisst ja, was hat er gesagt? Wie war das Wort? Es ist preiswert. Wenn du die richtige preiswerte Stellschraube findest für KI, dann sind wir einen Schritt weitergekommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank, Sven, für den Input. Hat mir viel Freude bereitet.
Ich danke dir. Ciao.